Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich finde das toll, wie unsere Lobpreisteams unseren Lobpreis machen. Und wisst ihr, was mir ganz besonders gefällt? Ist, dass in unserem Lobpreis immer, gibt praktisch kein Lobpreis, wo wir Gott anbeten, wo wir uns nicht an Jesus erinnern, der am Kreuz für uns gestorben ist. Das Zentrale unseres Glaubens, Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist und auferstanden. Und immer kommt das. Und immer kommt Jesus vor. Und immer werden wir aufgefordert, unser Leben auch Jesus zu weihen. Und das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Und ganz herzlichen Dank für euren wichtigen Dienst, den ihr hier tut. Und für die Technik, die macht, dass das vorne dann auch richtig rauskommt. Und der Beamer, der schaut, dass wir dann auch immer im Text dabei sind. Wir sind zurück aus einer Wanderwoche, also Single-Wanderwoche. Single-Arbeit ist ja auch ein Zweig unserer Kirche. Wir waren mit 60 Leuten in Davos und 10 oder etwas mehr als 10 Mitarbeiter mit Küche und Wanderleiter, also etwa 70 Leute. Und das ist so ein Gruß aus Davos. Wir haben aber die Edelweiß nicht selber ausgerissen, wir haben sie gekauft im Coop. Aber das ist Lavendel, wenn ihr dann mal was riechen wollt und wenn ich umkippe, dann bin ich gelavendelt hier vorne. Dann bin ich einfach so betäubt von diesem Lavendel. Es war einfach eine herrliche Woche, die Leute waren begeistert, die da mitgemacht haben. Das Wetter war natürlich super, das Haus war perfekt, ist egal, lass nur liegen. Das sind meine Töchter. So, danke. Das Haus war super gelegen. Es war eine ganz tolle Zeit und viele Blumen überall. Es war richtig Bergfrühling. Also eine schöne Zeit. Und auch geistlich konnten wir auch einiges weitergeben. Die Leute waren sehr glücklich zum Schluss. Nun möchte ich euch heute etwas zu einem ganz wichtigen Frage sagen, nämlich lebt Gott in mir? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ob Gott tatsächlich in dir lebt. Ich könnte mir das ja auch einbilden. Besonders einfach ist diese Einbildung, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die derselben Überzeugung sind. Wir könnten uns das ja gegenseitig einreden. Wenn man bei uns in der Kirche so regelmäßig ein- und ausgeht, dann weiß man, im Grunde sind wir der Überzeugung, dass Gott in uns lebt. Aber wir könnten uns das einreden. Und vielleicht ist beim einen oder anderen auch schon so der Zweifel hochgekommen, ob das bei ihm dann wirklich auch der Fall ist. In Büchern und Predigten hören wir von wunderbaren Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen. Es wird auch über besondere Begegnungen mit Gott berichtet. Das sind alles tolle Geschichten, die begeistern können. Nur, wenn mir solche Erlebnisse fehlen, bin ich dann wirklich ein wiedergeborener Christ? Lebt Gott tatsächlich in mir oder schwimme ich einfach so mit? Und wenn ich dann einmal etwas Besonderes erlebe, könnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass das von Gott bewirkt wurde. Schließlich erleben auch Menschen, die nicht Christen sind, interessante, außerordentliche Fügungen in ihrem Leben. Auch geistliche Erlebnisse. Mein Bruder war mir gegenüber immer etwas skeptisch, weil ich so fromm war. Und er hat das geduldet, aber er ging einen anderen Weg. Und dann plötzlich ist er von einem Guru angesprochen worden. Damals ist das Bhagwan. Gibt es heute noch so einige Anhänger, Bhagwan selber lebt nicht mehr. Und dann habe ich meinen Bruder getroffen. Und was er mir da erzählt hat, hat mich unglaublich verblüfft, natürlich auch traurig gemacht. Aber der hat mir Geschichten erklärt, wie mir das ein Christ erklären könnte, der zu Jesus gefunden hat. Das hat in mir etwas Fundamentales ausgelöst, wo ich realisiert habe, eigentlich die Erfahrung, was ich erfahre, das kann es nicht einfach sein. Es gibt Erfahrungen und tiefe Erfahrungen, die Menschen machen in einem ganz, mit ganz anderen Inhalten. Und sie erzählen fast das Ähnliche, was Christen erzählen können, wenn sie in der Wiedergeburt leben. So ist für mich auch immer wieder die Frage, eben nicht klar, ist denn das immer alles von Gott, wenn etwas geschieht, was wir nicht erklären können? Eben andere Menschen erleben das auch. Und ähnliche Fragen beschäftigte bereits die ersten Christen. Es kamen Menschen in die Gemeinde, die von großartigen Gotteserfahrungen sprachen. Sie erzählten über besondere Begegnungen mit Gott und über großartige Wunder. Sie erweckten den Eindruck eines lebendigen, überschäumenden Glaubens und das verunsicherte die Christen. Und deshalb schrieb Johannes den Christen einen Brief, der ihnen den Blick für die Wahrheit schärfen sollte. Er gab ihnen verschiedene Hinweise, wie sie erkennen können, ob Gott in ihnen lebt oder nicht. Er zeigte ihnen auf was sie achten müssen, um zu erkennen, ob jemand von Gott geführt ist oder ob er ein verwirrender Geist in sich trägt, ein Irrlehrer ist. Der ganze erste Johannesbrief ist eine Verteidigung des wahren Glaubens, ein Kampf gegen die Irrlehre, die sofort in den ersten Gemeinden sich breit machten. Und wenn du feststellen willst, ob Gott in dir lebt, unabhängig davon, wie du dich fühlst oder was du schon erfahren hast, dann wird dir das, was Johannes schreibt, sehr hilfreich sein. Wir beschäftigen uns deshalb mit einem Abschnitt aus diesem Brief, Kapitel 4, Vers 11 bis 16, die ich jetzt mit euch zusammen lese. Geliebte, da Gott uns sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. In diesem Abschnitt wird im griechischen Grundtext das Wort bleiben 6-mal verwendet. Also eine gewisse Häufung in so einem kleinen Abschnitt. In der Luther-Übersetzung, die Luther lesen, steht dann zum Beispiel, Gott bleibt in uns oder daran erkennen wir, dass Gott in uns bleibt und so weiter. Die neue Genfer-Übersetzung, die ich hier verwende in dieser Predigt, übersetzt dieses Wort bleiben mit leben in. Wir bleiben in Gott und Gott bleibt in uns, übersetzt die Genfer Übersetzung. Wir leben in Gott und Gott lebt in uns. Nur wenn ihr zu Hause dann eure Bibel hervornehmt, dass ihr dann nicht denkt, was hat er jetzt heute den ganzen Morgen da erzählt, von Gott lebt in uns, da steht ja bleiben. Das ist einfach eine Übersetzungsfrage. Nun wenden wir uns der Frage zu, lebt Gott in mir? Ja, eine erste Antwort ist ja. Gott lebt in dir, wenn du liebst. Johannes spricht die Christen als Geliebte an. Damit wollte er nicht seine Liebe zu den Christen zum Ausdruck bringen. Vielmehr wollte er damit sagen, dass Christen Geliebte Gottes sind. Geliebte, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Diese große Liebe Gottes zu uns fand seinen höchsten Ausdruck durch das Opfer seines Sohnes. Im Vers vorher, genau vor diesem Text, beschreibt er diese Liebe: Das Fundament der Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist die Grundlage. Nicht, dass wir mal das cool fanden. Ah, wunderbar, du bist ein liebender Gott. Wir hatten von Gott überhaupt nichts gehalten. Gott hat uns zuerst geliebt. Er ist uns zuerst begegnet. Immer begegnet uns Gott zuerst. Er kommt uns entgegen. Johannes spricht hier nicht von einer sentimentalen, romantischen Liebe, so wie wir das meistens verstehen, wenn wir von Liebe sprechen. Leider, weil das zu vielen Missverständnissen führt, bis hinein in die Ehen, wenn wir Liebe nur immer im sentimentalen und romantischen Sinn verstehen. Er spricht von einer aufopfernden und schmerzhaften Liebe. Einer Liebe, die sich hingibt. Gott beweist seine Liebe zu uns Menschen durch seinen Sohn, der er in die Welt sandte und für unsere Sünden hinrichten ließ. Das ist die Liebe. Nicht so, oh, ich habe euch lieb und ihr seid alle schön nett und streichel da und streichel dort. Nein, er hat seinen Sohn geopfert. Seine hingebungsvolle, aufopfernde Liebe. Und wer begriffen hat, wie groß diese Liebe Gottes zu uns ist, wer diese Liebe angenommen hat, für den ist es eine Selbstverständlichkeit, die anderen Christen zu lieben. Es gibt in der antiken Literatur einen interessanten Text, wo Christen angeklagt werden, und der Ankläger, der das ziemlich heftig macht, der, finde ich, bringt ein spannendes Argument. Er sagt nämlich, und das zwar vorwurfsvoll: Diese Christen, kaum kennen sie sich, lieben sie sich. Das fand er unmöglich. Da kann etwas nicht stimmen. Wenn sich Menschen lieben, wenn man das merkt, dass sie eine besondere Zuneigung zueinander haben, sich unterstützen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Doch, es geht mit rechten Dingen zu. Das sehen wir ja hier, was Johannes sagt. Wer das nicht tut, der gleicht dem Knecht, dem sein Herr eine unbezahlbare Schuld erlassen hatte und der danach seinen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, ins Gefängnis werfen ließ. Wer als Christ die Liebe Gottes erfährt und den anderen Christen nicht liebt, das ist von Johannes aus ein No-Go. Ich sage, ich spreche nicht von sentimentaler Liebe. Oh, ich liebe dich so von Herzen. Ich könnte dich knuddeln. Sondern es geht um viel Größeres, wenn wir von Liebe sprechen. Die unermessliche Liebe Gottes zu uns muss Folgen haben. Und so schreibt Paulus den Christen nach Rom: Bleibt niemandem etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Christen lieben einander. Es ist eine besondere gegenseitige Zuneigung, die jenseits von Sympathie und Antipathie liegt. Denn bei der Liebe geht es um viel mehr. Und nun äußert Johannes einen Gedanken, der in diesem Zusammenhang von Liebe zunächst überrascht. Gott selbst hat niemand je gesehen. Hä? Was soll das jetzt hier? Jetzt spricht er doch von Liebe und jetzt plötzlich sagt er, Gott selbst hat niemand je gesehen. Klar, diese Aussage ist richtig, da kann man nichts dagegen haben. Durch die ganze Bibel wird bezeugt, dass kein Mensch Gott je gesehen hat. Sogar Mose, der Gott nachsehen durfte, große Ausnahme, durfte Gott nur hinterher schauen, nur ein Teil seiner Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt ihm: Du darfst mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Kein Mensch kann Gott je gesehen haben. Wer Gott sieht, muss sterben. Wir können der Heiligkeit Gottes nicht entgegenstehen, wenn ihr das einmal beobachtet, wenn ihr in der Bibel liest. Wenn Menschen eine Gottesbegegnung haben, dann fallen die in der Regel zu 99% auf ihr Angesicht. Als Mose Gott hinterher schauen durfte, müsst ihr das mal lesen, das ist beeindruckend, dann hätte er ja Gott jetzt nachschauen dürfen. Dann sieht er die Herrlichkeit Gottes. Jetzt könnte man denken, jetzt schaut er und schaut er und schaut er. Aber was macht er? Er fällt zusammen auf sein Angesicht und betet an. Sofort. Wir haben keine Vorstellung der Herrlichkeit Gottes. Wir werden einmal staunen, wenn wir bei ihm sein werden. Niemand kann Gott mit eigenen Augen sehen. Paulus schrieb dem Timotheus, Gott, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann, ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig. Die Sehnsucht, Gott zu sehen, ist tief in uns drin. Wir haben, wenn wir ehrlich sind, ein tiefes Verlangen. Wenn wir Gott sehen könnten, und ich euch heute Morgen würde sagen, wo wir ihn sehen könnten, sei es in Davos oder in New York oder weiß ich wo, wir würden alles daran setzen, um dorthin zu gehen, um Gott, den Schöpfer, zu sehen. Ich würde das machen, wenn ich die Bibel nicht kennen würde. Und die Jünger hatten diese Sehnsucht auch. Philippus bat Jesus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Ja, das genügt uns, ja. Super. Kleine Bitte, oder? Zeig uns den Vater. Nun, ein einziges Mal, Jesus, möchten wir Gott sehen. Dann sind wir zufrieden. Jesus, das würde unseren Glauben stärken. Aber Jesus war enttäuscht über diese Bitte. Er antwortet, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Philippus weiß tatsächlich immer noch nicht, mit wem er eigentlich unterwegs ist. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wer Gott begegnen will, der muss sich an Jesus wenden. Wer Jesus ablehnt, der lehnt den lebendigen Gott ab. Und das ist nun etwas, was viele Leute sagen, ja, ich glaube ja an Gott, aber mit Jesus, mit dem kann ich nicht viel anfangen. Dann ist mir völlig klar, der Mensch hat keine Ahnung von Gott, nicht vom Schöpfer. Denn Gott, den Schöpfer, kann man ohne Jesus nicht kennen. Dann kennt man einen anderen Gott, aber nicht den Schöpfer. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Man kommt nicht an Jesus vorbei. Wer Jesus ablehnt, lehnt den Schöpfer ab. Und da kann er noch so fromm sein, er kann noch so viel beten. Ist eigentlich egal. Aber nochmals, warum schreibt Johannes so überraschend, dass kein Mensch Gott sehen kann? Irgendwie passt das ja gar nicht. Johannes schreibt das den Christen, damit sie die verführerischen Lehrer erkennen können. Diese Leute brüsteten sich mit ihren Visionen und mystischen Erlebnissen. Sie rühmten sich ihrer besonderen Erkenntnisse, wie sie sich der göttlichen Gestalt nähern. Und sie erwarteten, dass die Christen auf sie hören und ihre Lehren befolgten. Übrigens auch Johannes, deshalb betont Johannes auch in seinem Brief quasi, wie willst du Gott lieben? Er macht das ja gerade umgekehrt. Wie willst du Gott lieben, wenn du nicht einmal deinen Bruder liebst, den du siehst? Und diese Leute haben alles verdreht. Die haben wie betont, dass sie eine besondere Gottesbeziehung haben, besondere Erlebnisse, wie sie Gott erfahren, vielleicht sogar gesehen haben. Und deshalb muss Johannes in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang mit der Liebe, das wirklich klar hinstellen und sagen, halt, wenn diese Leute sagen, sie hätten Gott gesehen, dann lügen sie. Kein Mensch kann Gott sehen. Noch kein Mensch hat ihn gesehen. Höchstens hinterhergeschaut, so wie Mose, aber das war immerhin Mose. So sagte Johannes der Gemeinde, lasst euch von diesen Leuten und ihren Geschichten nicht beeindrucken. Kein Mensch hat Gott je gesehen, vielmehr achtet darauf, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Das ist der Punkt. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben wirkt sich nicht dadurch aus, dass wir Gott sehen, sondern indem wir einander lieben. Und wenn diese Irrlehrer behaupten, sie hätten Gott gesehen, aber gleichzeitig verachtend auf die Christen schauen, dann lebt Gott nicht in ihnen. Tolle Erfahrungen hin oder her. Zweitens, nun kommt Johannes zum zweiten Antwort, ja, Gott lebt in dir, wenn du bekennst. Er sagt, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Woher wissen wir das? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Gott hat uns seinen Geist gegeben, das ist eine grundlegende Tatsache unseres Glaubens. Der Heilige Geist wohnt in jedem wiedergeborenen Christen. Anders gesagt, Gott lebt, wie du das im Neuen Testament immer wieder betont wird, in uns. Diese Tatsache, die müssen wir einfach, muss uns einfach klar sein, er lebt in uns. Der Geist Gottes bewirkt in uns dann die Gewissheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil der Geist Gottes in uns lebt, können wir Christus als Sohn Gottes bekennen. Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott, wenn sich jemand zu Gott bekennt, zu Jesus. Deshalb erkennt man am Bekenntnis zu Christus, ob der lebendige Gott in einem Menschen lebt. Man erkennt am Bekenntnis eines Menschen zu Christus, ob der Heilige Geist am Werk ist oder ob sich es hier um einen anderen Geist handelt. Nur Menschen, die Jesus als Retter bekennen, haben den Heiligen Geist. Und Gott lebt nur in dem Menschen, in dem der Heilige Geist wohnt, weil der Heilige Geist Gott ist. Paulus sagt in aller Deutlichkeit, dass niemand Jesus als Herr bezeichnen kann, der den Heiligen Geist nicht hat. Und das finde ich noch sehr eine interessante Geschichte, dass er das so deutlich sagt. Interessanterweise sagt er das, bevor er über die geistlichen Gaben spricht. Ein Text, finde ich, oder eine Aussage des Paulus, die viel zu stark übersehen wird. Wir gehen immer gleich zu den geistlichen Gaben und vergessen zu überlegen, was er eigentlich vorher schreibt. Und damit bin ich überzeugt, wollte Paulus klarstellen, bevor er über die geistlichen Gaben spricht, woran man erkennen kann, ob jemand den Geist Gottes hat, den Heiligen Geist. Und damit wollte er sagen, ob jemand den Heiligen Geist hat, erkennt man nicht an der Gabe, sondern an einem ganz anderen Ort. Nämlich im Bekenntnis zu Christus. Paulus schreibt, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 3. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Aber er macht auch noch die Umkehrung. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Daran erkennt man, ob jemand den Heiligen Geist hat. Da kann von mir aus jemand Kranke heilen. Ich habe überhaupt nichts gegen Krankenheilung. Er kann Tote auferwecken. Er kann wunderbare Gaben haben. Aber wisst ihr, was ich dann wissen will? Zuerst, wer Christus ist für ihn. Mich interessiert sein Bekenntnis zu Jesus. Das interessiert mich. Weil dann weiß ich, aus welcher Quelle geschöpft wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, dass es hier ja nicht um ein Lippenbekenntnis geht, das in unserem christlichen Abendland ja schnell gesprochen ist, in unseren Glaubensbekenntnissen abgearbeitet wird. Floskeln sind es oft geworden in unserem christlichen Abendland. Paulus spricht von einer ernsthaften, tiefen Überzeugung. Er bezeichnet jemanden Jesus als Herrn, dann sagt er damit, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Er bezeugt damit, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt, außer durch Jesus. Dass Jesus wirklich über allem steht. Herr aller Herren, König aller Könige. Diese tiefe Überzeugung. Ich habe das schon oft gesagt, ich habe es nicht notiert in dem Dings, aber ich muss es jetzt trotzdem sagen. So kann man sich vielleicht das vorstellen. Wenn ich so christlich aufgewachsen bin und dann nehmen wir an, jetzt werde ich als Christ verfolgt, weil das Klima umschwingt. Und dann wird man von mir verlangen, das hat man von den Christen verlangt, dass sie sagen, dass Jesus nicht der Retter ist oder nur einer der vielen Götter oder wie auch immer. Und dann nehmen wir einmal an, dass ich dieser Gewalt nicht widerstehen kann. Und dann sage ich, ja, Jesus ist nicht der Herr. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, dann weiß ich ganz genau, dass ich jetzt gelogen habe. Weil der Geist in mir das Zeugnis aufrechterhält. Dann weiß ich, jetzt habe ich gelogen. Weil ich Schiss vor den Folgen hatte. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, dann ändere ich einfach die Variante. Dann sage ich, ja, ich kann ja auch anders glauben. Oder? Genauso wie mich jemand fragt, ob ich mit Lilian verheiratet bin und ich sage nein, dann weiß ich, ich habe gelogen. Es ist mir klar, wir haben geheiratet. Und mir ist klar, wenn ich sage, Jesus ist nicht der Herr, dann weiß ich, ich habe gelogen, aber das weiß ich nicht, weil ich mir das eingetrichtert habe, sondern weil der Geist Gottes in mir dieses Zeugnis aufrechterhaltet, weil Gott in mir lebt. Wer Jesus als Herrn bezeugt, der weiß, es gibt keine Religion, die einen Menschen für Zeit und Ewigkeit retten kann. Jesus ist der Einzige, der uns mit dem Schöpfer versöhnt und rettet. Wir erkennen am Bekenntnis zu Jesus, ob in einem Menschen Gott durch den Heiligen Geist lebt. Und Johannes schreibt schon einige Sätze vor unserem Abschnitt. Am Folgenden könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als den Herrn bekennt. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Also wer glaubt, dass Gott Mensch geworden ist, wirklich der Gott, der die Welt erschaffen hat, dass er Mensch geworden ist, Fleisch und Blut, das können nur Menschen in der ganzen Tragweite bekennen, die den Geist Gottes haben. In diesem Menschen lebt Gott. Wir sollen uns also nicht dauernd hinterfragen, ob Gott in uns lebt, weil wir vielleicht nicht besonders herausragende Gaben geschenkt bekommen haben oder weil wir jetzt nicht jeden Tag, weiß ich was, alles für tolle geistliche Erlebnisse machen, mit denen wir punkten können. Nicht an den Gaben Gottes erkennen wir, ob wir zu Gott gehören und erlöst sind, sondern an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus. Wer von ganzem Herzen bezeugen kann, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für meine und für die Schuld der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist. Ich bin tief überzeugt, dass er am dritten Tag leiblich auferstanden ist. Ich weiß, dass ich allein durch den Glauben an Jesus ewiges Leben bekomme. Allein durch Jesus bin ich erlöst und gerettet. Wer das zweifelsfrei bezeugen kann, in dem lebt Gott. Und da magst du Zweifel noch an dir haben, wie du dein Leben führst, das kann sein. Das ist gut möglich. Wir sind noch nicht vollkommen. Aber an diesem Bekenntnis kann ich feststellen, ob Gott in mir wirklich lebt. Und wenn ich sagen kann, ja, ich mag es jetzt halt mit Jesus, andere machen es mit Buddha, andere mit Allah. Hauptsache ist, wir sind doch irgendwie einfach gute Menschen. Dem lebt Gott nicht. Meine letzte Antwort auf unsere Frage, ja, Gott lebt in dir, wenn du glaubst. Wie geschieht nun das, dass Gott in uns wohnt? Kommt Gott in uns, wenn wir einander lieben? Kommt er zu uns, wenn wir ihn bekennen? Wenn das so wäre, dann hätte das zur Folge, dass der christliche Glaube ein gesetzlicher Glaube wäre. Wir kämen dann aufgrund guter Taten in den Himmel. Das Evangelium wäre keine frohe Botschaft mehr, sondern wir würden in ein moralisches Denken gezwungen. Bin ich lieb, dann ist mir Gott nahe, bin ich böse, ist mir Gott fern. Das System kennen wir ja. Doch das Evangelium ist eine frohe Botschaft, weil sie uns zeigt, dass wir nicht durch eigene Leistung und nicht durch moralisches Verhalten mit Gott in Verbindung kommen. Denn Gott starb für uns, als wir noch Sünder waren. Gott schenkt uns die Erlösung. Das ist ja die tollste Botschaft überhaupt. Gott schenkt uns die Erlösung. Die ersten beiden Punkte sind eine Folge des Glaubens. Aufgrund unseres Glaubens wird Gott in uns leben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist unser Vertrauen Gott schenken. Johannes meint, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Wir haben uns Gott anvertraut. Wir haben die Liebe Gottes angenommen. Was ist denn die Liebe Gottes? Das ist auch so ein Ding, wir müssen gewisse Verlinkungen haben in unserem Hirn. Wenn wir Liebe Gottes hören, dann gibt die Bibel eine klare Antwort, was Liebe Gottes ist. Jesus, der für uns am Kreuz starb. Das heißt, dass wir die Liebe Gottes angenommen haben. Heißt das, dass wir Jesus angenommen haben mit dem Opfer, das er für uns erbracht hat. Gott kommt zu den Menschen, die ihm ihr Vertrauen schenken. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Viele Menschen verachten, was Gott durch seinen Sohn für uns getan hat. Deshalb schreibt Paulus, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen der, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Kannst du mit Johannes sagen, ich habe die Liebe Gottes zu uns erkannt, verstanden? Hast du ihm dein Vertrauen geschenkt? Im Glauben an Jesus wird unser Leben fundamental verändert. Jesus sagt, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du, dass Jesus dir seine Liebe am Kreuz auf Golgatha gezeigt hat? Oder würde es dich überhaupt nicht stören, wenn in der Schweiz ein anderer Glaube in den Vordergrund rücken würde oder schon gerückt ist? Könntest du dich diesem neuen Glauben anschließen, wenn er gesellschaftskonform ist? Und denkst, ja, mir ist schon wichtig, so eben ein bisschen getoucht zu sein, geistlich, das gehört zum Leben, aber unter was für Vorzeichen, die Hauptsache ist, wir sind alle nett miteinander. Wenn du das könntest, dann kann ich dir eins sagen, dann lebt Gott nicht in dir. Das geht nicht. Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Und damit er uns nicht verdammen muss, und deshalb starb Jesus für unsere Schuld am Kreuz. Und wenn du gerettet werden willst, dann kannst du Gott dein Vertrauen schenken. Paulus sagt, wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, also kein Lippenbekenntnis, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Egal welche Nationalität du hast, egal wie gebildet du bist, egal wie dein Bankkonto aussieht, Gott wartet auf dich. Paulus meint, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Alle lässt er teilhaben. Es gibt keine Ausnahmen. Alle, die ihn im Gebet anrufen, egal wo du lebst, wo du bist, wie anerkannt du bist, wie verstoßen du bist, alle können zu ihm kommen. Und wenn du noch nicht erlöst bist, dann bist du lediglich ein Gebet, eben dieses rettende Gebet, von Gott entfernt und vor allem auch vom Himmel. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Heute kannst du umkehren und dich dem lebendigen Gott zuwenden, wenn du das nicht schon getan hast. Und du wirst als geretteter Mensch heute Abend einschlafen. Und Gott wird dir in dem Moment, wo du ihn anrufst, ewiges Leben schenken. Und dann wird er in dir leben. Woran erkenne ich, dass Gott in mir lebt? Eine außerordentlich wichtige Frage, finde ich, die man auch wieder einmal wirklich sich stellen muss und beantworten muss. Nur wenn Gott in mir lebt, bin ich gerettet und werde die neue Erde betreten, die Gott schaffen wird. Und Johannes gibt uns drei Antworten in dem Abschnitt, den wir angeschaut haben. Die erste, ja, Gott lebt in dir, wenn du liebst. Und das ist keine sentimentale und romantische Liebe, sondern eine Liebe, die zur Hingabe und Opfer bereit ist. Und zweitens, ja, Gott lebt in dir, wenn du bekennst. Und dieses Bekenntnis ist kein Lippenbekenntnis, das man so runterleiert. Es gibt viele sehr gute Bekenntnisse, so wie es viele christliche Lieder gibt. Und ich staune manchmal, wenn ich die Leute zuschaue, wie inbrünstig sie wirklich tolle Texte singen. Und ich kenne die Leute und weiß, sie glauben kein einziges Wort. Es geht nicht um Lippenbekenntnisse, sondern um ein Bekenntnis, von dem ich zutiefst überzeugt bin. Es ist das Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld am Kreuz starb, nach 3 Tagen auferstand und der jetzt zu Rechten von Gottes, des Vaters sitzt und der uns eines Tages zu sich holen wird. Und drittens, ja, Gott lebt in dir, wenn du glaubst. Wenn unser Leben als Christen echt sein soll, dann kann es nur echt sein, wenn ich durch den Glauben an Jesus eine fundamentale Erneuerung erfahren habe. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Das ist die Voraussetzung, damit ich als Christ leben kann. Gott wird durch den Heiligen Geist in mir leben. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich finde das, jedes Mal finde ich das umwerfend. Ich werde bei ihnen wohnen. Gott wird in uns wohnen oder wir können auch sagen, leben. So sind wir zu Kindern Gottes geworden. Deshalb schreibt Paulus, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater. Wenn das geschehen ist, dann lebt Gott in uns und wir leben in Gott. Das sind die Menschen, die sich von der Liebe Gottes bestimmen lassen. Deshalb schließt Johannes diesen Gedankengang. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses großartige Wunder, dass du in uns lebst. Wir können das kaum begreifen. Wir tendieren dazu, das anzuzweifeln, weil wir uns selber oft gar nicht würdig finden, dass du in uns wohnst. Und manchmal kommt uns unser Leben auch so leer vor, dass wir denken, ja, gehöre ich dann auch dazu? Und ich danke dir für diese hilfreichen Gedanken, die wir in deinem Wort finden, wo wir uns orientieren können, an was wir erkennen, ob du in uns lebst. Und ich danke dir für jeden Menschen, in dem du lebst, der sein Leben dir anvertraut hat und dem das Zeugnis aufrecht ist, dass wir einfach wissen, du bist der wahre Gott. Wir haben das nicht irgendwie gelernt oder uns eingepaukt, sondern du hältst dieses Zeugnis in uns aufrecht, weil du in uns lebst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.